Herzlich willkommen bei Law aufs Ohr. Aktuell, kritisch, auf den Punkt. In diesem Podcast befragt Gastgeber Martin Hinze Expertinnen und Experten aus der Welt von Recht und Gesetz zu brandaktuellen Themen.
Heute haben wir eine ganz besondere Folge. Mein Kollege und Datenschutzexperte Dr. Axel von dem Busche diskutiert mit Professor Dr. Rolf Schwartmann darüber, wie die EU-Digitalgesetze den Datenschutz verändern. Rolf Schwartmann ist Leiter der Forschungsstelle für Medienrecht an der Technischen Hochschule Köln sowie Vorsitzender der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Er war auch zu Gast bei unserem Talkformat Tech & Law TV. Hier im Podcast sprechen Sie nochmal tiefergehend über die wichtigsten Themen aus der Sendung. Kleiner Disclaimer, die Folge wurde kurz vor der Veröffentlichung des Koalitionsvertrags von CDU, CSU und SPD aufgenommen. Es stand zum Zeitpunkt der Aufnahme also noch nicht fest, dass es ein Digitalministerium geben soll. Trotzdem möchten wir Ihnen die Diskussion, welche Aufgaben das Ministerium übernehmen könnte, nicht vorenthalten. Also, Bühne frei für Rolf Schwartmann und Dr. Axel von dem Busche.
Ja, hallo, ich bin Axel von dem Busche, Partner bei Taylor Wessing und tätig im Digitalrechtsbereich und möchte heute mal sprechen über die ganzen neuen EU-Digitalgesetze, wie die den Datenschutz und das Verändern und das Datenrecht formen. Und mit dabei ist
Rolf Schwartmann. Ich bin Rolf Schwartmann, Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht in der Technischen Hochschule Köln, im Ehrenamt Vorsitzender der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für den sinnvollen und machbaren Datenschutz einsetzt, aber den Datenschutz sehr schätzt. Und ansonsten setze ich mein Wissen ein und versuche es im Sinne aller zu vermehren in wissenschaftlichen Projekten, etwa einem Leitfaden zur KI-Verordnung oder einer neuen Zeitschrift, die heißt EUDIR für europäisches Dateninformationsrecht, die ich mit anderen zusammen bei NOMOS rausgebe. Da geht es um ganz zentrale Themen. Ja, all dessen, was wir hier heute besprechen, nämlich das Daten- und Informationsrecht, einschließlich des Rechts der künstlichen Intelligenz.
Ja, was natürlich unsere Zuhörer nicht sehen, ist das, was ich jetzt sehe vor mir auf dem Tisch. Ein wirklich beeindruckendes Oeuvre über die ganzen neuen Digitalrechtsakte. Also Herr Schwartmann, Sie haben, wir haben ja angefangen mit der DSGVO, und jetzt kommen die ganzen neuen EU-Digitalgesetze und Sie haben die quasi mit aufgenommen und verarbeitet. Wir sind ja aufeinander aufmerksam geworden aus einem Artikel in der FAZ, der im Dezember veröffentlicht worden ist, wo nämlich genau dieses Zusammenspiel, worum es heute geht, dieser EU-Digitalgesetze geht und wie sie auch den Datenschutz verändern. Aber ich fange mal mit einer Frage an, jetzt politisch, weil aktuell ist es denn sinnvoll, das alles zusammenzufassen in ein großes Digitalministerium? Also sind Sie jetzt Befürworter eines Digitalministeriums und meinen Sie, dass es kommt?
Ich bin ein großer Befürworter des Digitalministeriums und ich glaube, dass es kommt. Warum befürworte ich dieses Digitalministerium? Weil sich das Daten- und Digitalrecht in ganz vielen Ressorts findet und weil die Zerfaserung innerhalb der Ressorts letztlich kein gutes Arbeiten für eine Bundesregierung möglich macht, weil man das schon zusammenfassen muss, bündeln muss. Und dieses Digitalministerium muss im Prinzip Konsolidierung erzeugen, muss Harmonisierung erzeugen, muss Ansprechpartner sein für die Wirtschaft, aber auch für Behörden und muss eine wichtige Koordinationsaufgabe übernehmen, die ein Datengesetz, was ja auch in Rede steht, gerade nicht übernehmen kann. Denn ich kann Rechtsakte der Europäischen Union von der DSGVO über die KI-Verordnung bis zum Data Act, bis zum Data Governance Act, DSA und DMA, wenn die europarechtlich unterschiedlich reguliert sind, nicht innerstaatlich bündeln, dafür fehlt mir schlicht die Kompetenz, und stellen sich ein Rechtsanwender, ein Richter vor, der guckt jetzt in die DSGVO und dann guckt er ins BDSG und dann sagt er, okay, ich kann mir die Systematik so ableiten, dann guckt er aber in 5 unterschiedliche EU-Gesetze und in ein Sammelgesetz auf nationaler Ebene und muss dann sagen, oh, dieses Sammelgesetz, ja, das hat jetzt irgendwas harmonisiert, das kann mehr als ein Symbol nicht sein. Und ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, dass jetzt auch die richtigen Sachen passieren. Und ein Digitalministerium ist aus meiner Sicht überfällig, extrem sinnvoll. Aber jetzt können auch viele Sachen gemacht werden, wo man aufpassen muss, dass man nicht aktionistisch ist und gute Ideen hat, die aber vielleicht nicht umsetzbar sind.
Gilt das dann gleichermaßen auch für eine, ich sag mal, super Digitalbehörde, wo die ganzen Digitalrechtsakte, Data Act, AI Act, DSA, DMA, DGA, unsere gute alte DSGVO, wo die auch gebündelt quasi in die Exekutive kommen? Oder wie sehen Sie das?
Also Sie meinen beaufsichtigt werden?
Also
Einheitlichkeit in der Rechtsanwendung ist ein Gebot der DSGVO, dass auch die Aufsichtsbehörden Artikel 51 durch ihren Vereinfachungsauftrag für die Verarbeitung und die Nutzung von Daten schon erfüllen müssen. Aber das lässt sich aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung nicht wirklich einer Behörde geben, aus meiner Sicht. Es ist wichtig, dass man sich jetzt sehr klug überlegt, wie man das zusammenbaut. Ich glaube, dass man das Datenschutzrecht trennen muss von vielen anderen Rechtsgebieten. Es ist ja so, dass die Bundesnetzagentur, die ja sehr viel Kompetenzen hat, ja für Eisenbahn und vieles mehr zuständig ist und darüber hinaus noch sehr viel Digitales hat. Und an der Stelle müsste man vielleicht auch mal entwirren und das mal so ein bisschen aufteilen. Und ich glaube, da kann ein Digitalministerium durchaus sich sinnvolle Gedanken machen, wie man das macht. Die Zentralisierung der Aufsicht ist ein interessantes Thema, ein gutes Thema, das kann auch was bringen. Es muss nur klug sein, wenn man es umsetzt. Momentan sehe ich in den Gesetzen, die die Datenakte noch auf Ampelbasis sind, die Entwürfe umsetzen, dass Behördenverschränkungen erfolgen, dass weitere Behörden dazukommen, dass Inkonsistenzen in der Behördenlandschaft nicht aufgehoben, sondern neu erzeugt werden. Und an der Stelle, glaube ich, sollte man mal so ein bisschen zurückgehen und sagen, okay, wie macht man das sinnvoll? Und ob das über Zentralisierung oder über kluge Koordinationsmechanismen passiert oder ob man zum Beispiel, das ist eine Idee, die wir von der GdD mal formuliert haben, nicht vielleicht hingeht und so eine Spruchkörperlösung macht. Also man nimmt eine Datenschutzbehörde, die besteht aus 3 oder 5, auf jeden Fall muss eine ungerade Zahl sein, von Vertretern, wie ein gerichtlicher Spruchkörper. Man wird sagen, ein Bestandteil ist die der BFDI. Und dann kann man sagen, 2 oder 4 von den Ländern benannt. Man kann sagen, für jede Himmelsrichtung einer. Und das wäre dann ein Spruchkörper, der in kurzer Zeit einheitlich entscheiden kann, sich abstimmen könnte, der sprechfähig wäre. Die Idee hatten wir mal. Ich finde das eigentlich einen guten Kompromiss, wenn man nicht zentralisieren will, was ich schwierig finde mit Blick auf die Machtfülle, die dann eine solche Superbehörde bekäme. Und man hätte eben aber einen Behörden, wenn wir sagen, Aufbau bei einer Aufsichtsbehörde, der handlungsfähig wäre. Ja, und die Bundesländer würden im Spiel bleiben. Die könnten dann über den Bundesrat die Mitglieder in dem Gremium bestimmen. Also darüber könnte man sich ja vielleicht mal Gedanken machen.
Auch, also ich glaube, man wird sich noch sehr viele Gedanken da machen müssen und Wege finden. Im Vorfeld der Entscheidung, dass zum Beispiel die Aufsicht über den AI-Act dann doch an die Bundesnetzagentur gehen wird oder geht, haben sich ja die Datenschutzaufsichtsbehörden stark gemacht und haben gesagt, lass uns das doch machen. Auch damit wir das Spannungsverhältnis, was zwischen diesen Rechtsakten ohne Frage natürlich besteht, dass wir das in einer Hand gebündelt auflösen für die Betroffenen, anstatt das unterschiedliche Behörden machen zu lassen. Ich habe es jetzt aber so verstanden, dass Sie das doch besser finden, dass die Datenschutzbehörden quasi unverwässert weiter agieren und, ich sag mal, die anderen Digitalrechtsakte möglicherweise gebündelt oder nicht gebündelt, getrennt davon verwaltet werden sollen.
Ja, man muss
beaufsichtigt werden.
Man muss es differenzieren. Ich habe ja gerade vom Datenschutz geredet und da würde ich auch dann die Datenrechtsakte wie den Data Act, den Data Governance Act durchaus noch mitnehmen. Die KI-Verordnung ist Produktrecht. Das ist was ganz anderes. Ob die Bundesnetzagentur die Expertise hat, das weiß ich nicht, aber ich kann den Gesetzgeber natürlich angesichts der Uneinheitlichkeit bei allem Bemühen der DSK und des ETSA um Einheitlichkeit schon verstehen, wenn man sagt, okay, das möchten wir jetzt mal in eine andere Hand geben, wir möchten das einer Bundesnetzagentur geben. Das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite muss man aber sich klar machen, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden natürlich für die Datenschutzverletzungen, die bei der Verwendung eines KI-Modells oder insbesondere eines KI-Systems durch einen Betreiber ja vorkommen können, natürlich nach wie vor zuständig bleiben. Wenn ich personenbezogene Daten in ChatGPT reingebe, oder eine automatisierte Einzelentscheidung treffen lasse von einem KI-System, dann ist das ja parallel nach der DSGVO auch noch zu bewerten. Und an der Stelle haben natürlich auch die Datenschutzaufsichtsbehörden einen Punkt, wenn sie sagen, naja gut, dann haben wir das Produktrecht und das Datenschutzrecht, das daneben steht. Und klar, nur unterm Strich würde ich sagen, ich habe es verstanden, nachvollziehen können, dass im Bereich KI das jetzt nicht bei den Datenschutzaufsichtsbehörden landen sollte, die dagegen sind, was ich aus deren Perspektive natürlich auch verstehe.
Es wird auf jeden Fall ein Fest für Anwälte, insofern das wird nicht jeden erfreuen, aber wir werden da sehr viel zu tun haben, dann, wenn ich darüber nachdenke, wie aufwendig teilweise schon Verfahren, auch vorgerichtliche Verfahren, die wir führen, sind zeitlich, sind mit Datenschutzaufsichtsbehörden. Und wenn wir es auch noch dann quasi aus Betroffenen, aus Unternehmenssicht, dann auch noch koordinieren müssen, quasi die Verwaltung durch und die Aufsicht durch verschiedene Stellen, das wird noch sehr, sehr anspruchsvoll. Noch eine ganz andere Frage in dem Zusammenhang. Wir brauchen ein Digitalministerium. Wir werden Behörden bekommen, beziehungsweise bestehende Behörden stocken auf. Ich sehe da auch ein Ressourcenproblem. Also wie soll man die ganzen Leute, die es möglicherweise noch gar nicht gibt, in so kurzer Zeit up to speed bringen, dass sie tatsächlich da sinnvoll eine Aufsicht ausüben können? Wenn ich überlege, wir sind bei uns allein in Deutschland 60 spezialisierte Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in dem Gebiet. Und auch wir kommen, ich sag mal, gerade mal so hinterher, das alles aufzunehmen, was auf uns niederprasselt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist eine grüne Wiese und da muss eine Abteilung gebaut werden und die muss auch noch gestafft werden und die Leute müssen das Know-how kriegen. Was für ein Zeithorizont vermuten Sie denn, bis so eine Behörde dann richtig funktioniert?
Also ganz, ganz valider Punkt, den Sie da ansprechen. Ich würde gerne zwei Aspekte in der Antwort aufmachen. Punkt 1, stellen wir uns wirklich einfach mal vor, wir würden das, was jetzt gerade in Rede ist, mit Blick auf die Datenschutzaufsichtsbehörden im Koalitionsvertrag, ist noch ein bisschen streitig, stellen wir uns ruhig mal vor, es würde jetzt die Aufsicht über die Wirtschaft auf die BFDI verlegt. Das würde ja bedeuten, die Landesdatenschutzaufsichtsbehörden, die haben dann noch den behördlichen Datenschutz. In Bayern haben wir ein Konkurrenzproblem, denn der Herr Petri macht ja schon den behördlichen Datenschutz. Der Herr Will macht den Wirtschaftsdatenschutz. Insofern, also die Behörden machen das. In anderen Bundesländern werden wir sehr viele, wenn man so will, weniger Aufgaben haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie löst man das? Das sind ja Landesbeamte, Landesangestellte, die werden dann irgendwie anderweitig eingesetzt. Dann werden die Behörden im Landesdatenschutz kleiner. Parallel ist natürlich so, dass bei der BFDI, denn er ruft ja aus Rostock und aus Kassel und aus Ida Oberstein demnächst jeder mit einem Datenschutzproblem an. Er ruft natürlich auch bei der Bundesnetzagentur mit einem KI-Problem an. Und diese ganze Beratungstätigkeit, die will ja gemacht werden, die Aufsichtstätigkeit ja sowieso. Also mit anderen Worten, die Behörde in Bonn, BFDI, muss enorm hochgefahren werden, die anderen müssen runtergefahren werden.
Wenn man das so machen möchte.
Ja. Wenn man das so machen möchte, wie es jetzt vorgesehen. Das ist ein Vollzugsproblem mit erheblichen persönlichen Konsequenzen natürlich in allen Bereichen. Und Ihre Frage richtete sich auch darauf, was machen Unternehmen, wie geht man mit dieser Flut von Gesetzen um? Ja. Ein aus meiner Sicht nicht sehr sinnvoller Gedanke, der verhandelt wird, ist, den betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht abzuschaffen. Das geht nicht. Er ist ja von der DSGVO in bestimmten Situationen vorgesehen. Aber die Bestellpflicht von 20 aus dem BDSG wegzunehmen, indem man den aufhebt. Was würde passieren? Naja, die kleinen und mittleren Unternehmen würden möglicherweise keinen Datenschutzbeauftragten mehr bestellen, würden sich vielleicht auch nicht beraten lassen. Das bedeutet aber nicht, dass die DSGVO für deren Pflichten und Sanktionen ja kein Datenschutzbeauftragter im Betrieb was kann und auch kein nationaler Gesetzgeber was daran ändern kann, wegfielen. In der Konsequenz haben wir das hohe Sanktionsniveau der DSGVO und die Komplexität der Regelungen, die natürlich sinnvoll machen, dass wir einen Beauftragten haben. Warum haben wir dem Abfallrecht nicht? Warum haben wir dem Gewerberecht nicht? Ja, weil die Komplexität der Regelungen vielleicht nicht so massiv ist und vor allen Dingen die Sanktionen nicht so massiv sind. Eine Datenpanne ist ein Datenschutzverstoß, der mit Bußgeldern oder mit Schadensersatzansprüchen nach Artikel 82 DSGVO belegt sind. Ja, was bedeutet das denn? Der betriebliche Datenschutzbeauftragte geht von Bord, die Unternehmensleitung steht da und dann kommen die Massenverfahren, vielleicht weil man Schadensersatzansprüche durch die Verwendung von KI ausgelöst hat, indem man in autonome Systeme Daten dem Kontrollverlust preisgegeben hat, was der Bundesgerichtshof als Schadensersatzfall sieht. Na, dann müssen die Unternehmensleitungen das selber machen. Der Troubleshooter, für den Fall, dass sich Kunden beschweren, für den Fall, dass sich Mitarbeiter beschweren, ist weg.
Ja, wobei, das weiß ich gar nicht mal so. Ich denke, wenn man das so täte, dass diese Schwelle, also dass das aufgehoben wird, die Bestellpflicht, ich denke, dass die DSGVO und Datenschutz mittlerweile so etabliert ist, dass der Unterschied sein wird, man wird formal dann eben niemanden bestellen müssen. Das ist vor allen Dingen eine Entlastung wegen des Kündigungsschutzes beim internen Datenschutzbeauftragten. Aber ich glaube schon, dass irgendjemand, das sehe ich nämlich heute auch schon häufig, die heißen dann Datenschutzkoordinatoren, also irgendeine fachliche Zuständigkeit wird bleiben. Da hat sich die DSGVO und auch das damit verbundene Bußgeldrisiko insoweit etabliert bei unseren Mandanten, dass sie nicht sagen, kein Datenschutzbeauftragter bedeutet, kein Datenschutz in meinem Unternehmen ignoriere ich ab heute. Ich habe mehr Bedenken, was die praktische Umsetzung der ganz neuen EU-Digitalgesetze umgeht. Und zwar einfach, wie soll ich das hinkriegen? Da ist, ich glaube, die sehr großen Unternehmen mit großen Rechtsabteilungen, die kriegen das besser gestemmt als der Mittelstand. Obwohl man auch da beobachten muss, bei der KI-Verordnung ist, wir haben noch anderthalb Jahre, bis, ich sag mal, die wichtigste Frist Anfang August quasi eintritt und Hochrisiko-KI reguliert wird. Dennoch haben wir schon sehr viel Aktivität, mehr Aktivität als anderthalb Jahre vor Inkrafttreten der DSGVO übrigens. Da war so im Jahr 2016, Anfang 2017, passierte noch gar nichts. Also man sieht auf der einen Seite sehr viel Bewegung auch innerhalb der Unternehmen, auf der anderen Seite auch sehr viel Verzweiflung und Orientierungslosigkeit ob der Masse.
Ja, also zunächst nochmal kurz Widerspruch. Ich glaube, die Schwächung des betrieblichen Datenschutzes durch die also die Aufhebung der Bestellgrenze wäre schon da.
Das ist ganz sicher.
Also insofern glaube ich,
ist das ja ein Signal.
Ja. Politisch ist das in Zeiten, und das ist der Punkt, den Sie danach ansprechen, die Aufgaben für den betrieblichen Datenschutz wären ja nicht weniger. Also ich würde keinen betrieblichen Datenschutzbeauftragten raten, ich mache jetzt auch noch mal gleich mal den AI-Officer mit.
Mach das Eile.
Ja, Moment. Das eine ist die Frage der Datenverarbeitung beim Einsatz von Werkzeugen, autonomen Werkzeugen nach der DSGVO. Dazu muss man begreifen, was ein autonomes Werkzeug ist. Und dazu muss ich die KI-Verordnung und deren Kategorien kennen. Und dann kann ich ja in gewisser Weise seriös entscheiden, wie die Datenverarbeitung mit diesen Werkzeugen funktioniert. Der KI-Beauftragte ist ein für Produkte Verantwortlicher, der einen enormen Pflichtenkreis hat über eine Technik, die meisten nicht verstehen, über Rechtspflichten, die in der KI-Verordnung stehen, aber nicht ansatzweise für die Praxis durchdekliniert sind. Und ich persönlich habe mich vergleichsweise viel mit KI befasst, hätte den Mumm, KI-Beauftragter zu werden, eher nicht. Ich würde auch im Unternehmen nicht hier rufen und sagen, ich mache das jetzt, weil ich bin ja schon Datenschutzbeauftragter und kenne mich ja aus. Ich würde wahrscheinlich eher sagen, das ist vielleicht doch was, wo der Chef sich mal Gedanken machen sollte, wie er das anpackt, weil was da an Haftung dran hängt, wenn man etwas in Anführungsstrichen berät, was man nicht versteht. Und ich glaube, das ist schon etwas, ohne jemand da in irgendeiner Form zu nahe treten zu wollen. Also wie gesagt, ich bin vergleichsweise tief drin in den Themen und ich glaube, was da an Möglichkeiten liegt, ist enorm. Und ich glaube, dass ganz viel prima funktioniert mit der KI-Verordnung und auch ganz viele Erleichterungen da sind und dass auch viele Szenarien, etwa im Vertragsmanagement, wunderbar zu gestalten sind. Aber dass man, wenn man zum Beispiel eine GPAI, und wir haben momentan noch nichts anderes als GPAI, im Bereich HR einsetzt, das ist etwas, was ich mir gut überlegen würde. Und da kann man, wenn Sie wollen, auch nochmal drüber reden, was das Haftungsproblem ist dabei. Ne?
Sehr interessanten Gedanken, auch für die Praxis, weil ich genau das Gegenteil beobachte. Wir haben sehr viele Datenschutzbeauftragte oder ich sag mal für Datenschutz Zuständige, die eben hier nicht unbedingt schreien, aber die Geschäftsführung denkt, ja, du machst doch irgendwas mit Daten, also mach das mal auch. Also alles, was jetzt an EU-Digitalgesetzen kommt, ist ja auch bei uns so. Ich bin IT- und Datenschutzrechtler, aber aus irgendwelchen Gründen ist das auch bei uns angelandet, obwohl es Produktsicherheitsrecht ist. Da haben wir auch Spezialisten. Da gehört es meines Erachtens im Grunde genommen tatsächlich hin. Und wir sehen das ganz viel, auch international, dass die für Datenschutz Zuständigen auch zuständig sind für die KI-Verordnung. Aber ich habe jetzt verstanden, dass Sie sagen, das ist keine gute Idee.
Ich habe da keinen Stress mit, dem wir das nur können.
Ja.
Also dann kann es ja auch, irgendein anderer im Unternehmen machen. Was man klar trennen muss, ist, wir reden bei der KI, wenn man so will, Verantwortlichkeit und bei der KI Aufsicht in Anführungsstrichen im Unternehmen. Es gibt den KI-Beauftragten übrigens per Gesetz gar nicht, wie den Datenschutzbeauftragten. Wir reden davon, dass der ein Produkt verstehen muss, dass er auch die Zusammenarbeit, ich mache einmal nur ein kleines Beispiel,
gern,
wo der, wenn wir sagen, die Diskrepanz zum Produktrecht, zum Produktsicherheitsrecht relevant wird. Wenn ein Unternehmen gut beraten ist und verantwortlich im Bereich KI handeln will, dann sollte es KI-Systeme für den Einsatz im Unternehmen lizenzieren. Warum? Ansonsten kriegen sie ja schon ein Lizenzproblem und sie müssen auch am Ende des Tages den Einsatz dieses KI-Systems ja mehr oder weniger verantwortend freigeben. Stellen Sie sich vor, das Unternehmen kauft einen super neuen Gabelstapler und dann sagt es feuerfrei in der Werkhalle, alle können mit dem Ding rumfahren. Und wenn man damit das Essen transportiert, ist ja auch kein Problem. Auf die Idee kommt man nicht, weil Gabelstapler, Bunsenbrenner und viele andere Produkte ja die Gefährlichkeit auf der Stirn geschrieben steht. Und wenn ich einen Bunsenbrenner anmache und damit die Werkshalle illuminiere, weil das Ding so eine hohe Flamme machen kann, dann komme ich schon auf den Trichter, das ist nicht so schlau. Und ich würde auch nicht auf die Idee kommen, meinen eigenen super leistungsstarken Bunsenbrenner mitzubringen, weil das Unternehmen nur so einen langweiligen hat. Im Bereich der KI ist es aber eine Tagesordnung. Die Leute benutzen sogenannte Schatten-KI. Bitkom hat Ende letzten Jahres erhoben, jedes dritte Unternehmen. Was bedeutet Schatten-KI? Der Unternehmen sagt, ich will nichts von KI wissen, aber ist schon okay, wenn die Leute das mitbringen, dann weiß ich es ja nicht. So, bin ich deswegen nicht Betreiber eines KI-Systems? Natürlich bin ich das, weil in meiner Verantwortung nach Weggucken ein KI-System betrieben wird und das Produktsicherheitsrecht, darauf will ich raus, kennt den Fall. Wenn ich nämlich nach dem Produktsicherheitsrecht den Einsatz von Produkten zulasse, ohne dass ich mich drum kümmere, dann geht die Verantwortung mit mir nach Hause. Alles andere wäre völlig absurd. Ne? Sonst könnte ich ja sagen, ich lasse die Beschäftigten ihre eigenen Klamotten von zu Hause mitbringen, schaffe mir gar nichts mehr an, keine Bürostühle, gar nichts. Die sollen alles mitbringen und dann haftet, ja, wer haftet denn dafür? Das Produktsicherheitsrecht sagt ja natürlich nicht der Beschäftigte, sondern der Arbeitgeber. Geht der Beschäftigte in den Exzess und hat der Arbeitgeber gesagt, da wir benutzen bitteschön nicht ChatGPT für Human Resources. Ne, der Schwarzmann hat die letzten 3 Monate schlecht performt. Liebes ChatGPT, du bist Personalverantwortlicher, bist unheimlich gut drauf. Ich lade dir gerade mal meinem Kastenprompt sämtliche Arbeitsproben vom Schwachtmann hoch, die EuGH-Rechtsprechung, die Gesetze und die BAG-Rechtsprechung. Und jetzt bitte schreib mir mal eine schöne Kündigung, eine Kündigungsschutzklage. Ich will ja wissen, wie er reagiert. An der Stelle habe ich natürlich die General Purpose AI, von der OpenAI sagt, ja, Entschuldigung, damit darfst du die Entfernung von der Erde bis zum Mond diskutieren, aber doch bitteschön keine Leute rausschmeißen, habe ich natürlich zweckwidrig verwendet, habe dem Ding Scheuklappen angezogen, habe das faktisch zu einer Hochrisiko-KI gemacht und die KI-Verordnung hat an der Stelle eine ganz bedauerliche Lücke. Es ist nämlich nicht klar, wie das zu behandeln ist. Ist diese General-Purpose-AI, weil sie ohne Zweck auf die Welt gekommen ist, nicht in irgendeinen Zweck zu drücken durch mich als Beschäftigter, wäre eine Möglichkeit, sehr formal. Oder andere Möglichkeit, kann ich durch den Prompt, der das Ding in eine andere Risikoklasse hebt und sogar ein sehr, wenn man so will, präziser Prompt ist, nicht doch in die Verantwortung kommen. Und zwar sagt die KI-Verordnung an der Stelle, Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe C, wenn ich ein KI-System und an der Stelle kommt zum ersten Mal in dieser Norm einschließlich eines GPAI-Systems in seinen Zwecken verändere, dann übernehme ich, und jetzt kommt's, die Anbieterpflichten. Warum? Ja, was kann denn OpenAI dafür, dass ich das Produkt für die Entfernung der Erde bis zur Sonne jetzt auf einmal benutze für eine beschäftigungsrechtliche Frage und dazu Leute kündigen benutze? Und an der Stelle sagt der Gesetzgeber für mich nachvollziehbar, ja, wer ein Messer benutzt, um sich damit, was weiß ich, die Ohren sauber zu machen, für den kann ich auch nichts. Und das kommt auch nicht in meine Produktbeschreibung rein. Und die Produktbeschreibungen, die muss man sich sehr, sehr intensiv angucken. Sie werden bei allen KI-Systemen sicherlich nicht finden, macht das Richtung Hochriskanz und so weiter. Da kommen ganz, ganz, ganz harmlose Prompts. Und wenn Sie sich das nicht genau reinpfeifen als Unternehmen, dann laufen Sie für meine Begriffe erhebliche Gefahr, in eine Haftung zu gehen. Und das ist noch nicht mal gerade eine Haftung nach KI-Verordnung, sondern ist eine nach dem BGB, weil Sie verletzen durch das, was Sie machen, den Einsatz des Werkzeuges. Der Bunsenbrenner, der verletzt ja auch die Leute beim Ausland. Da haften Sie nach Bunsenbrennerhaftungsrecht und nicht nach KI-Recht.
Zwei Gedanken dazu. Also ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Gerade dieses Umkippen vom Betreiber in die Anbieterpflichten für die Praxis extrem relevant. Bei uns in der Beratung versuchen die meisten unserer Unternehmen sind klassischerweise Betreiber und wir beraten sie in die Richtung, Achtung, pass auf, dass ihr nicht plötzlich Anbieter werdet. Was ich aber, ich sag mal, halbwegs verrückt finde, ist, ich sehe das ja, wenn man etwas quasi nutzt und eben nicht die Entfernung von der Erde zum Mond, sondern damit Kündigung macht, dass man dann ja in eine andere Verpflichtung fällt, sehe ich. Aber wie soll denn bitteschön in der Praxis der Betreiber, der im Grunde genommen gar keine Ahnung hat von dem Produkt, diese ganzen mannigfaltigen Anbieterpflichten die ja sehr, sehr spezifisch sind. Konformitätstests und so weiter, der ganze Kanon an Produktsicherheitsrecht. Wie soll der das denn bitteschön können? Der kann es ja gar nicht.
Kurze Antwort, gar nicht.
Er kann es nicht.
Er weiß nicht, was die gemacht haben. Er kann es nicht wissen. Die KI-Verordnung funktioniert ja so. Ich habe Anbieterpflichten und diesen Anbieterpflichten korrespondieren Betreiberpflichten. Das eine ist 8 und folgende. Das andere ist Artikel 26 und dann noch die Grundrechtefolgenabschätzung 27. Und die nehmen aufeinander Bezug. Und das sind korrespondierende Pflichten. Wie kann ich es wissen? Naja, wenn ich es nicht weiß, muss ich gucken, dass ich in irgendeiner Form einen verantwortbaren Einsatz oder eine verantwortbare Verwendung, so ist ja die Betreiber-Synonym der KI-Verordnung, irgendwie hinkriege. Also wenn das genauer interessiert, ich habe mit Kai Zenner, der das Ding mitgemacht hat, in der Audioheft 1 einen Beitrag, wo dieses wirklich sehr zentrale Thema GPAI-Anwendungen auf dem Prüfstand Regulierung, KI-Verordnung entlang der Verwertungskette komplett durchdekliniert.
Freue ich mich sehr auf die Zuglektüre nachher.
Das kann man auch Link, Heft 1 ist kostenlos, mehr oder weniger unten in die Fußnote tun. Da kann sich dann jeder draufklicken und runterladen. Das erste Heft ist in Anführungsstrichen
frei. Also da darf man wirklich Werbung für machen, weil das so relevant ist. Das heißt aber, eigentlich müssen wir den Artikel 25 anders lesen. Denn wenn man ihn liest und den kleinen C, dann klingt das ja noch harmlos. Dann denkt man, naja, du bist jetzt hier Betreiber, aber Achtung, Achtung, du könntest ja Anbieter werden. Wenn wir den Gedanken weiter führen und sagen, ja, ganz einfach, du kannst das aber gar nicht, ja, dann müsste man eigentlich sagen, Achtung, du wirst Anbieter und wirst scheitern. Das heißt, in diesem Umklappen, in dieser Beförderung vom Betreiber zum Anbieter, kommt man ja faktisch automatisch in eine Art Haftung, weil man das Problem in der Praxis wird gar nicht lösen können.
Ich kriege unabhängig davon natürlich die Hochrisiko-KI-Betreiberpflicht auch noch. Also ich mache eine große Hafenrundfahrt. Ich habe die Anbieterpflicht, ich habe die KI-Betreiberpflicht und natürlich sowieso die Pflichten, die ich für ein GPI-System habe, die ja nicht nennenswert sind. Ne?
Dann kommt mein zweiter Gedanke, den möchte ich hier gerne einschieben. Wenn dem so ist, dass wir möglicherweise allein durch einen spezifischen Prompt dieses, wie Sie das formuliert haben, unschuldige, neugeborene GPIA-Modell haben, wenn ich durch den einfachen Prompt einen Zweck setzen kann, dann muss man ja eins machen, dann muss man ja seine Mitarbeiter mit einer knallharten Prompt-Schulung, was man alles nicht machen darf, ausrüsten. Und dann haben wir das Kuriose, dass wir eigentlich durch KI die Arbeit erleichtern und beschleunigen wollen. Und dann haben wir plötzlich was ganz, ich sag mal, das kommt einem so rückwärtsgewandt vor. Da muss bei jedem Mitarbeiter, der muss so eine Liste vor seiner Nase haben, was er alles nicht sagen darf. Also diese ganze Beweglichkeit, die man sich damit verspricht, die wird total gedrosselt,
ja.
Indem man sagt, pass auf, wenn du jetzt mit deiner KI sprichst, dann sag bloß nicht das Wort HR, sonst bist du sofort dran.
Nee, sag nicht, dass HR, mach es nicht. Falschbezeichnung schadet schon seit dem Reichsgericht nicht. Und insofern darf man es schlicht nicht machen. Aber um dann ein Gegenargument zu bringen, stellen Sie sich vor, Sie haben ein autonomes System. Autonom bedeutet, es ist nicht beherrschbar, aber in bestimmten Kontexten kontrollierbar. Nicht beherrschbar bedeutet, Sie wissen nicht, was es macht. Es ist anpassungsfähig, es kann explizite, implizite Ziele verfolgen, es ist ableitungsfähig. Das alles ist die Definition der KI-Verordnung. Nur dann greift das scharfe Regime. So. Ein solches System einzusetzen, ist natürlich auch sportlich. Ich mache mal einen anderen Vergleich von autonomen Werkzeugen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen gerne einen Gegenstand suchen, den Sie im Wald verloren haben, und dafür benutzen Sie einen Jagdfalken. Ein Jagdfalke ist ein autonomes Wesen, das Sie losschicken und das zu Ihnen zurückkommt und Ihnen das mitbringt, was Sie suchen. Wenn dieser Jagdfalke bessere Gründe hat, zurückzukommen, als nicht zurückzukommen, und wenn Sie ihn gut trainiert haben auf das, was er macht. Er ist autonom. Er leiht ihnen nicht seine Flügel, seine Augen, seinen Schnabel. Er macht das an ihrer Stelle. Sie können das nicht beherrschen. Sie stehen unten und sagen, hoffentlich kommst du wieder und ich habe dich doch so gut trainiert. So, und jetzt ist ein KI-System am Ende des Tages nichts anderes. So, und was würden Sie denn, wenn das Unternehmen einen solchen Jagdfalken zur Suche von verlorenen Dingen einsetzen würde, sagen? Würden Sie auch nicht sagen,
hol mir einen Huhn vom Nachbarn.
Ja, hol mir einen Huhn vom Nachbarn, das macht der vielleicht von ganz alleine. Je nachdem, wie gut der trainiert ist oder nicht. Und das ist das Besondere. Sie können den Vergleich zwischen autonomen Systemen, autonomen Werkzeugen zwischen Tier- und KI-System sehr gut ziehen. Beide sind autonom, beide verfolgen explizite, implizite Ziele, beide sind gut trainierbar, sie müssen beide extrem gut prompten, aber nach dem Prompt beginnt die Autonomie. Für alle, die denken, durch den Prompt habe ich das Ding in die Beherrschung genommen, nein. Durch den Prompt beginnt die Autonomie. Der Hund wird gepromptet auf, hol mir ein Stöckchen. Sie werfen das Stöckchen, der Hund läuft los und nach dem Werfen und dem Prompt beginnt die Autonomie. Und manchmal bringt er ihnen ein Stöckchen zurück, wenn sie Pech haben, aber auch ein Häschen. Oder aber er läuft zwischendurch im Eichhörnchen hinterher, was aus seiner Perspektive viel wichtiger ist. Würden Sie mit dem Hund diskutieren, warum er ihnen ein Häschen mitgebracht hat statt einem Stöckchen, dann hat er, Herrchen, nach meiner Welt, die du nie verstehen wirst und musst, ist es viel spannender, Häschen mitzubringen. Und meine besondere Freundlichkeit besteht darin, es dir zu geben und es nicht zu fressen. Ich liebe dich und achte dich. Und sie sagen, Hund, du bringst mich ins Verderben, der Tierschutz und so weiter. Sie können Hund und Mensch nicht verstehen. Sie wissen auch nicht, warum der Hund woanders hinläuft. Sie wissen nicht, warum er bellt und die Nackenhaare hochstellt, wenn ein Blatt vom Baum fällt, als ob die Welt untergeht. Er halluziniert. Ja, sie müssen nicht wissen, warum er halluziniert. Sie müssen nur gucken, dass er nicht irgendwelche schlimmen Dinge tut, nur weil ein Blatt vom Baum fällt. Und an der Stelle, sie haften für das, was der Hund tut. Sie verantworten es und das ist ganz normal. Und für alle, die noch nicht wirklich begriffen haben, dass autonome Systeme sehr vergleichbar sind, gibt es natürlich jetzt schlechte Nachrichten. Denn der Gesetzgeber der KI-Verordnung, der hat das begriffen und das Haftungsrecht nach dem WGB, das kennt das auch. Und sie haften halt für das, was ihr Werkzeug macht. Wenn es autonom ist, na ja, dann für die Verwendung des autonomen Werkzeugs. Der Jagdfalke, was der ein Unheil anrichtet, das geht mit ihnen nach Hause. Also
das sind wirklich, finde ich, sehr schöne Bunsenbrenner, Jagdfalken, Hunde. Das sind sehr, sehr griffige und gute Vergleiche, die einem das nochmal mehr veranschaulichen. Mhm. Weil der Mensch, der sieht ja quasi nicht das, was er da promptet und tut. Und deshalb fehlt ihm so die haptische, natürliche Gefühl für die Gefahr, die da drin wohnt.
Wir haben die Vergleiche doch. Ja. Feuer hat immer schon gebrannt. Und wenn ich mit meinem Pferdekarren zu schnell fuhr in der Römerzeit, dann fuhr ich aus der Kurve. Wenn ich aber Asbest verwendete, ja, dann hat das eine Zeit lang gedauert, bis man bei diesem Produkt vorsichtig wurde. Oder wir haben Produkte, die wir heute in bestimmten Kontexten sehr gerne verwenden, nicht verzichten wollen, Röntgenstrahlen. Als mein Vater, der ist schon einen Tag älter, ein Kind war, da stellte er, hat er erzählt, seinen Fuß in einen Apparat und da konnte die Schuhpassform erkennen. Das war ein Röntgenautomat, der war zu dieser Zeit in Schuhgeschäften im Einsatz. Das hat man gelassen, weil man hinterher gemerkt hat, das ist jetzt keine gute Produktverwendung, das einfach so zu machen. Aber man hatte auch keinen Stress damit, weil das tat ja nicht weh. Es sind jetzt vielleicht komische Bilder.
Nee, es sind sehr gute Bilder.
Aber sie sind natürlich wesentlich näher an dem. Und man braucht diese Bilder, um den Gesetzgeber zu verstehen, der sagt, liebe Wirtschaft, ein wunderbares Werkzeug zu eurer freien Verfügung. Allerdings, und jetzt kommt was man auch nicht übersehen darf. Artikel 4 KI-Verordnung sagt, wer KI-Systeme in eigener Verantwortung betreibt, / verwendet, es sei denn, ist privat oder persönlich, der muss seinen Mitarbeitern nach besten Kräften nicht irgendwie KI-Kompetenz vermitteln. Was wir hier gerade tun, erzeugt viel KI-Kompetenz. Das mögen vielleicht keine guten Nachrichten sein, zu sagen, ChatGPT hat eher was mit dem Jagdverhalten zu tun als mit dem Tamagotchi. Aber es ist trotzdem rechtlich betrachtet und tatsächlich betrachtet.
Ich finde das sehr interessant.
Richtiger.
Wir müssen jetzt aber noch einmal einen Schritt zurückgehen. Wir sind jetzt in die KI-Verordnung eingestiegen. Ich möchte noch einmal zu diesem Zusammenspiel der ganzen EU-Digitalgesetze. Vielleicht haben Sie da auch ein schönes Bild für uns. Ich sehe so die DSGVO, die rennt da seit 2018 im Grunde genommen durch die Richtlinie. Es ist ja, die Historie ist ja viel, viel älter. Ja, seit 1995 haben wir das alles erprobt, rennt da alleine vor sich hin und plötzlich prasseln da lauter neue EU-Digitalgesetze, wir haben sie schon genannt, auf die nieder. Wie kann man das dann metaphorisch da verarbeiten, das Zusammenspiel? Ist das, ziehen die alle in die Schlacht und bekämpfen sich und danach ist die DSGVO ganz zerfleddert und es bleibt nichts mehr übrig? Oder ist die der Platzhirsch und fegt die ganzen anderen Beihirsche aus der Lichtung? Oder harmonieren die miteinander? Was ist denn da Ihr Bild?
Also wenn sie in die Schlacht ziehen, dann bestenfalls als NATO, ne? Nämlich als Verbündete, ne? für gemeinsame Werte. Aber es ist keine Schlacht. Es ist mit unterschiedlichen Rollen unterschiedliche Ziele verfolgen. Das übergeordnete Ziel ist, die Datenverarbeitung und den Einsatz von Produkten und vieles mehr für den Menschen risikoorientiert möglich zu machen. Und manchmal ist die Wirtschaft das Ziel, manchmal der Schutz personenbezogener Daten. Und das alles muss in einen harmonischen Klang gebracht werden. Die Juristen nennen das praktische Konkordanz. Man kann das irgendwie Gleichklang nennen. Und da sprechen sie jetzt natürlich wirklich einen Punkt an. Man kann sich das vorstellen wie eine Band, wie eine Kapelle. Ne? Die fing an mit einem Instrument und das war der Datenschutz. Und das einzige Ziel war, erzeuge den Klang, wie schütze man personenbezogene Daten im Verhältnis zu den konfligierenden Rechten. Das ist ja, die DSGVO ist ja ein Abwägungsrecht, erzeugt kein absolutes Recht. So, und insofern ist da so furchtbar viel Neues gar nicht dazugekommen. Allerdings haben die neuen Datenakte jetzt das Datenteilen, den Datenzugang, die KI-Verordnung ist Produktrecht natürlich noch im Fokus. Und das zu harmonisieren ist extrem schwer, weil die Schutzziele im Detail natürlich andere sind. Das große Ganze ist, der Welt soll es besser gehen und alle sollen sich gut fühlen. Die Grundrechte sollen perfekt gewahrt werden. Jetzt haben die Grundrechte andere Funktionen und sie haben andere Rechtsakte, innerhalb derer sie adressiert werden. Und es ist natürlich nicht einfach, das zu, wenn man so will, orchestrieren, und so weiter.
Aber die Ziele sind doch teilweise richtig gegenläufig. Nehmen wir den Data Act, die einen sagen, knack den Datenschatz und monetarisiere Daten auf Teufel komm raus. Ja. Und Daten, wenn sie aber personalisiert sind und Personenbezug haben, dann plötzlich nicht. Und das muss doch clashen. Also wie wird da ein guter Song draus?
Ich muss ehrlich sagen, 50 Euro für einen super Vorschlag.
Ja,
okay. Nehme ich entgegen, ne? Habe ich auch in der Tasche. Ich bin da offen. Ich selber versuche nach Kräften, mir das, was der europäische Gesetzgeber durch den Europäischen Gerichtshof und die Auslegungspraxis der Behörden so ein bisschen natürlich auch begleitet macht, zu irgendeinem Wohlklang zu bringen. Also ich befürchte, wir müssen schauen, dass wir alle nach besten Kräften versuchen, das hinzukriegen. Die Wirtschaft muss erkennen, dass es wirklich auch Anstrengungen erfordert, diese modernen, disruptiven Werkzeuge einzusetzen. Sie muss irgendwo akzeptieren, dass wir auf einem Kontinent leben, der sich zum Ziel gesetzt hat, auf eine andere Weise menschenzentriert und risikoorientiert zu definieren als andere Rechtskreise. Lassen Sie es, was weiß ich, beispielhaft die USA sein, die viel Geld investieren für starke KI. Wir reden noch von schwacher KI. Starke KI bedeutet, die hat eigene Werte. Ja, da werden sich irgendwann Siri und Alexa darüber unterhalten, ob sie zuerst den Menschen, dann die Tiere und dann die KI abschaffen oder umgekehrt. nimmt man unsere Kategorien für das, was die Werte vielleicht ausmacht, auf den sie aufbauen, dann wird man sagen können, naja, den ökologischen Fußabdruck, wenn wir danach gehen, da muss erstmal der Mensch weg und dann das Tier und wir kommen dann schon irgendwie klar. So, und das ist natürlich etwas, was mir schon auch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Wir sehen die ganze Zeit die Möglichkeiten, die man hat. Wir wollen, das ist völlig zu Recht natürlich unser Anliegen, das einsetzen. Wir müssen lernen, Gut und Böse zu unterscheiden. Wir müssen dann aber auch noch am Ende des Tages begreifen, dass wir uns als, ja, als Menschen nicht uns unsere Souveränität und was wir sind
abschaffen.
Ja, an der Garderobe der KI abgeben.
Ist denn, das finde ich sehr interessant und wir können da mal im Moment auch in diesem globalen Kontext bleiben, weil ich erinnere, das ist gar nicht lange her, zwei, drei Jahre, dass auch die führenden KI-Spezialisten in den USA bei gemeinsamen Sitzungen gewarnt haben vor der Gefährlichkeit. Elon Musk, um den mal zu nennen, hat auch gewarnt. KI hat das Potenzial, das auszulöschen. Wir müssen was tun, wir müssen was tun. Da hat man das hier eher alarmistisch verstanden, aber es war immer ein Hinhörer. Und da sagten wir, gut, dass wir dieses zentrierte Menschenbild haben in Europa und wir machen ja immerhin schon mal was. Und zwei Jahre später hört man das Gegenteil oder gar nichts in der Art, sondern da wird das eher gleichgesetzt mit Überbürokratisierung und zu viel Gesetze, eine Handelsbarriere, ähnlich wie ein Zoll, weg mit dem ganzen Mist. Ja. Also da hat sich im globalen Kontext, finde ich, eine Diskussion was verändert. Und der sogenannte Brussels-Effekt, den wir ja auch häufig so sehen, dass unsere EU-Gesetze so einen globalen Footprint hinterlassen, der ist dann vielleicht auch am Ende. Wie nehmen Sie das wahr, diesen Stimmungsumschwung?
Ja, also die Warnungen der, Protagonisten dieser Technik, damit hatte ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob das Wohlfall war, ob es ernst war. Wenn ich einerseits davon lebe, das einzusetzen und gerade Elon Musk benutzt KI-Systeme auch für demokratisch relevante, schwierige Zwecke. Da habe ich diese Warnungen, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Also sagen wir mal so, mein erster Impuls wäre nicht gewesen, oh Mensch, das ist so. Aber natürlich erzeugt das natürlich auch ein Szenario der Aufmerksamkeit, vielleicht auch der Besorgnis, wenn man das sagt. Und wenn man das spielt, dann kriegt man natürlich erstmal einen Hinhörer, genauso wie ich mich vielleicht als, Fleischereiindustrie gut für den Tierschutz einsetzen kann, kriege auch einen Hinhörer, ist vielleicht auch mein Anliegen, ist aber vielleicht am Ende des Tages nicht ganz so schlüssig, wenn man das mal zu Ende denkt. Und so kam mir das so ein bisschen vor, ob das am Ende des Tages wirklich so ist. Die Auflösung des Brussels-Effekts, ja klar. Also was haben wir erlebt? Wir haben mit ChatGPT in Anführungsstrichen Freilassung Ende 2022 erlebt, dass was ganz Disruptives passiert ist, das damals vorkam, rauskam. Dann habe ich mir das angeguckt. Am Anfang habe ich das nicht geglaubt. Habe ich gedacht, das ist jetzt so, dass ein technisches System in deiner Sprache und in deinen Bildern Gedanken setzt, die du nicht hast. Und wenn Wittgenstein sagte, die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meines Geistes, dann ist das durch diesen disruptiven Vorgang aufgehoben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ich ChatGPT frage, wie sieht es aus, wenn ein Richter KI nutzt? Ich frage Sie mal, wie sieht es aus, wenn ein Richter KI nutzt? Wenn Sie ein Bild beschreiben sollen, wie sieht das aus?
Ja, der Richter, der muss den Sachverhalt quasi erläutern und beschränkt sich vielleicht auf die Arbeit und sagt, ich muss den herausarbeiten. Prompte das quasi?
Nein, ein Bild. Sie können nur ein Bild malen. Nehmen Sie Daily, ja, ein Bild.
Der Richter schläft und die Maschine spricht recht.
Das ist ein ganz schlimmes Bild, finde ich. Der Richter schläft, die Maschine spricht recht. Also wenn man das Bild hat, das ist ein sehr disruptives Bild. Die meisten würden, also so ist das, wenn ich das frage, ein Richter Nusrahir liegt ein Heft vor mir, da gibt es das Titelbild, da haben wir immer eine Computerhand und die überhaupt auf eine Tastatur oder wir haben einen Menschen, der eine Maschine benutzt. Das sagen die meisten an Richter nutzt KI, das ist die Bild, die Erlebniswelt der Menschen. Fragen Sie Dell-E, wie sieht es aus, wenn ein Richter KI nutzt? Dann müssen Sie den Vorgang dahinter erstmal klar machen. Dell-E ist ein Zeichensystem. Das muss die Sprache bei einem anderen System erstmal in einer anderen Sprache sich zurückholen. Dann ist das a judge uses AI. Dann ist bei dem Richter schon das Geschlecht abgeschnitten. Diesen Bias verstehe ich, weil der Judge hat keine unterschiedlichen Geschlechtsformen. Deswegen, mit dem Bild, was ich geprompt habe, da kommt eine Frau raus als Richter. Ist ja gut, alles klar. Vielleicht sind die meisten Richter in den USA ja Richterinnen. So, und dann ist aber spannend, was die KI mir abbildet. Die KI muss ja, Dell-E muss ja sich von ChatGPT oder einem anderen Sprachbot, das Bild oder der Prompt an Richter nutzt KI ist ja nix. Das heißt, da sagt dann das Sprachmodell, pass mal auf, da habe ich eine Frau mit einer bestimmten Frisur, die sitzt vor einer bestimmten Art amerikanisch aussehender Bücher an einem Tisch, da steht ein Tintenfass drauf und da steht eine Lampe drauf und die hat eine Robe an und ein Bäffchen und dann hat die unter allen Umständen auf diesem Bild keinen Computer auf dem Tisch, sondern da ist ein Avatar, eine Art ja zweites Wesen und mit dem arbeitet die zusammen. Und die menschliche Gedankenwelt, die ist bei Computer und reintippen. Und die KI-Wahrscheinlichkeitswelt, die hat damit gar nichts zu tun. Und wenn ich, bevor ich mir Gedanken darüber mache, wie mein eigenes Bild eines Richters, der KI nutzt, aussieht, dann kriege ich ein Bild, was nicht meins ist. Und übertragen Sie das mal auf all das, was wir mit den Bots machen. Wir kriegen Bilder und Texte und Impulse, die nicht wir sind. Das bedeutet, wir haben schon jetzt durch das Bild, was wir nicht im Kopf haben, den Anker, dieses Bildes, so sieht das aus.
Ich könnte mir vorstellen, aber ich will das jetzt auch nicht zu weit ins Philosophische, ich will auch gar nicht sagen abgleiten, das klingt mir zu negativ, aber reintragen, das sind natürlich alles ganz richtige und wichtige Gedanken. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das aber auch früher hatten, dass Bilder erzeugt worden sind, die nicht nur aus uns herauskommen, sondern die irgendwie von woanders in irgendeiner Form ja vorbeeinflusst und gestanzt worden sind. Obwohl ich es noch nicht richtig greifen kann.
Sie wurden in unseren Köpfen zusammengebaut.
Am Ende ja.
Und das, was wir hier entgegennehmen, ist autonom durch Technik auf Basis von Wahrscheinlichkeitsrechnungen.
Von anderen gezogen.
Ja. Von anderen gezogen, die haben auch keinen Einfluss. Das Bild, was entsteht, ist nicht beeinflussbar für niemanden. Für die Programmierer nicht. Und
aber
für
dann distanziere ich mich vielleicht von dem Bild und sage, ich habe jetzt ein Bild erzeugt, aber das ist im Grunde genommen nicht meins.
Kennen Sie, aber kennen Sie den Ankereffekt? Die KI-Verordnung ist in Kraft getreten am 1. August 2024.
Ja.
Sie gilt 6 Monate später.
Ja.
Wann ist das? Ab wann gilt sie? Wann sind 6 Monate nach dem 1.8.2024?
Naja, ich weiß nur, dass die erste Frist am 2. Februar in Kraft getreten ist.
Ja, sind das 6 Monate nach dem 1.8.?
Ich sage einfach mal ja.
Ja, weil es in der KI-Verordnung steht.
Also Sie wollten, dass ich sage 1. Februar.
Ich wollte das nicht. Ich wollte, dass Sie 2. Februar sagen. Ich weiß aber, dass die allermeisten völlig von Socken waren, als es der 2. Februar war. Und dass, wenn Sie heute Leute fragen, die es nicht kennen, vom 1. bis zum 1. rechnen. Woran liegt das? Das ist der sogenannte Ankereffekt. Der Ankereffekt, den lösen Sie aus, wenn Sie eine Verkaufsverhandlung führen und verkaufen einen Gegenstand und Sie sagen, der ist 100 Euro wert und nicht 10.
Klar.
Und durch die 100 Euro sind Sie geankert. Daniel Kahneman hat das durchdekliniert, auch für Juristen bis zum geht nicht mehr. Und ich nehme für mich die Richtigkeit der Aussage in Anspruch, den Anker kriegen Sie auch nicht weg, wenn die KI ein Bildbild präsentiert.
Okay, bin ich bei Ihnen.
Ja.
Und ist der Unterschied. Ja, das ist ein Unterschied, das wird auch viel beeinflussen. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, nicht philosophisch, aber sagen wir mal den historischen zeitlichen Kontext, der wird mich interessieren. Wenn man das beobachtet, die ganze Digitalgesetzgebung. Ich nehme mal das Phänomen Cookies. Meines Erachtens in der E-Privacy Directive aus 2001 war das schon angelegt. Dann kam 2009, wurde das nochmal herausbefördert und nochmal etwas spezieller geregelt. So. Wir haben es in Deutschland erstmal falsch umgesetzt, ein 15 TMG, falsch verstanden und so weiter. Und dann kam erstmal Planet 49, ja, das ging bis zum EuGH. Und dann ging es irgendwann vom EuGH zurück und dann kam der BGH und hat es festgelegt. Und erst als das quasi durchexerziert war, 2022, dann haben die Aufsichtsbehörden gesagt, okay, das ist jetzt quasi rechtlich zu Ende verarbeitet. Jetzt gehen wir in die Vollstreckung und da gab es dann nicht anlassbezogene Untersuchungen und diese berühmten Schreiben, die dann an Unternehmen rausgehen. Wie haltet ihr das eigentlich mit Cookies? Und wir erleben das in unserer Praxis. Plötzlich hatten wir Verfahren, da ging es um Cookie-Wall und so weiter. Und Mandanten klagten sich natürlich gemein und überflüssig, warum alles. Aber ich habe dann immer gesagt, eigentlich habt ihr doch unglaublich Schwein gehabt. Denn seit über 20 Jahren gilt schon das Recht und wir brauchen 20 Jahre, das ist fast eine ganze Karriere eines Anwalts, bis zur Durchsetzung. Das ist doch krass. Und es ist nur ein Phänomen aus einem Rechtsgebiet, E-Privacy. Wie lange dauert das, bis dieser ganze Reigen an neuen EU-Digitalgesetzen, die wir auf dem Tisch haben, die ja dann auch noch als Band funktionieren müssen, das kommt ja noch. Cookie war jetzt ein Einzelfänomen. Jetzt nehmen wir diese ganzen Phänomene, die wir angesprochen haben, die noch harmonieren sollen. Das dauert doch noch länger als 20 Jahre, bis das läuft.
Glaube ich auch. In wesentlichen Teilen gebe ich Ihnen völlig recht. Sie können das erstmal, weil es faktisch schwer vollziehbar, schwer verständlich ist, in vielen Fällen gar nicht vollziehen als Aufsichtsbehörden. Die Aufsichtsbehörden natürlich auch vor der Klärung durch die Gerichte ihr Süppchen gekocht. Und das war jetzt auch nicht angenehm, so ungefähr. Aber man konnte zumindest mal immer sagen, wir wissen es ja noch nicht und so weiter. Und natürlich, beim Verwaltungsgericht Köln liegt jetzt gerade die spannende Frage, ob die alte Bundesregierung eine Facebook-Fanpage betreiben darf, mal von TikTok und anderem Kram ganz abgesehen. Ja, die wunderschöne Frage des Facebook-Fanpage ist ja durchdekliniert durch Fashion-ID, durch Jehova und durch hier die Fanpage-Entscheidung vom EuGH. Und speziell die erste war ja ein Fall aus Schleswig-Holstein, wo man dann am Ende, als das entschieden war, sagte, ja gut, aber jetzt hat sich das Recht ja völlig verändert. Jetzt müssen wir noch neu anfangen. Und tatsächlich, beim Verwaltungsgericht Köln liegt jetzt für eine Behörde wieder ein Fall, wo ich mich frage, warum hat das nicht der ETZA geklärt? Nee, das hat der BFDI-Kälber dem Verwaltungsgericht Köln hingelegt. Er konnte ja irgendwann nicht mehr anders. Aber da kann man natürlich auch sagen, naja, ich kann doch nicht stabiler eine Fanpage betreiben als die Bundesregierung, weil die aufschiebende Wirkung des Rechtsmittels, die hilft mir ja. Und da kann man sagen, bis das in 5 bis 10 Jahren durchentschieden ist, ist, wenn ich das Internet schon wieder abgeschafft ist, die Rechtslage dafür nicht andere. Und dann war es das wieder. Also insofern haben Sie völlig recht. Man kann an dieser Stelle mit der Entwicklung in gewisser Weise natürlich in gewisser Weise rechnen und so weiter. Man ist natürlich trotzdem gehalten, das ordentlich zu machen. Aber bis das passiert, das dauert. An einer Stelle sehe ich es ein wenig kritischer. Wenn wir KI-Systeme einsetzen im Unternehmen, sprich verwenden als Betreiber, dann ist die Datenschutzrechtsverletzung, die Urheberrechtsverletzung, die Persönlichkeitsrechtsverletzung, die Arbeitsrechtsverletzung und vieles mehr, unabhängig davon, ob ich das KI-System begreife und ob es dafür eine Haftung gibt, schon jetzt sanktioniert, weil das Haftungsregime für all die genannten Verstöße natürlich stabil dasteht. Wenn ich die KI-Verordnung verletze, werde ich irgendwann gegen 823.2 Schutzgesetz verstoßen. Aber 823.1, da bin ich ja jetzt schon mittendrin. Und die Scraping-Entscheidung des BGH, der bloße Kontrollverlust über Daten ist eine Datenpanne. Punkt. Keinerlei weitere Erfordernisse, wie es der EuGH in der einzugleisenden Entscheidung noch gesagt hat. Nach der Logik ist das Verarbeiten als Eingeben personenbezogener Daten in ein KI-System, in dem Autonomie und damit Kontrollverlust systembedingt ist, vorgegeben. Und das würde ich ganz gerne mal zu bedenken geben, auch wenn das vielleicht keine besonders tolle Nachricht ist. Denn da haben Sie möglicherweise heute schon Probleme, einfach weil das Recht zum Betrieb der Werkzeuge natürlich besteht. Und das ist im Prinzip was, was man sicherlich vor dem Hintergrund KI-Kompetenz allen Zuhörern und Zuhörern mitgeben müsste. Die KI-Verordnung regelt den Betrieb und die Entwicklung von KI-Modellen, KI-Systemen. Der Einsatz durch den Betreiber ist im danebenliegenden Recht geregelt und da ist die DSGVO nur ein von.
Ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das wird erleben wir auch. Häufig wird instinktiv gedacht, oh, da gibt es ja die KI-Verordnung, den AI-Act, da ist jetzt alles drin. Und es wird vergessen, dass wir natürlich das alles an unserem heutigen Recht, also Arbeitsrecht, Urheberrecht, Datenschutzrecht, Geschäftsgeheimnisgesetze, alles das spielt ja schon
eine große Rolle. Wenn einer im Markt was aus dem Regal nimmt, dann haftet er nach dem Strafrecht, dann haftet er nach dem Zivilrecht, dann haftet er nach allen möglichen Rechtsgebieten. Und wenn ich über die Straße gehe und eine Bananenschale hinter mich werfe, kann ich nicht sagen, hier gilt das Straßenverkehrsrecht, deswegen darf ich die Bananenschale wegwerfen, weil ich keine Abfallrechtchenprobleme mehr habe. Also, dass das Recht einen Lebenssachverhalt oder der verschiedene rechtliche, wie man sagen, Einfassungen hat, betrifft, das wusste man auch vorher schon. Ja. So, und da kann ich jetzt nicht denken, nur weil es die KI-Verordnung gibt, sei das Paradies ausgerufen und die Konzentrationswirkung für alles, was man mit KI macht, sei jetzt dahin geregelt, dass man sagen kann, Recht ist aufgehoben, nur noch KI-Recht gilt.
Also die ganzen Bilder helfen mir auch als Diskutant hier sehr, dass wir mit, wenn die Komplexität zu groß wird, dann gehen wir zurück zum Falken, zur Bananenschale, zum Bunsenbrenner und können uns da sehr gut quasi veranschaulichen, wie es denn mit den Risiken steht. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Podcast. Ich glaube, das könnten wir noch ewig weiter betreiben. Vielleicht passiert das auch eines schönen Tages, auf jeden Fall für heute. Vielen Dank für das super interessante Gespräch.
Vielen Dank Ihnen, Herr von den Busche. Und mir macht das auch Spaß, diese Bilder zu zeigen.
Dann würde ich sagen, bis demnächst in diesem Theater. Tschüss oder wieder.
Tschüss.
Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge von Law aufs Ohr gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast. Bis bald.